Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Corinna.
Hallo Tanja.
Du erzählst uns heute, glaube ich, was zu dem Farbtupfer im Museumshafen, oder? Der Elbe 3.
Ja, richtig, genau. Das Feuerschiff Elbe 3 ist knallrot. Man kann es schon vom Weiten sehen. Es ist wie eine Landmarke. Und es ist ein bisschen irreführend, der Name. Es heißt ja Feuerschiff, aber sie löscht gar kein Feuer.
Ach, das hätte ich jetzt aber auch vermutet. Also praktisch ein Feuerwehrauto auf dem Wasser.
Ja, das könnte man ableiten von dem Namen, aber es ist gar nicht so. Und ich würde sagen, wir machen mal das Mikrofon frei für Dr. Lars Kröger, weil der kann das Rätsel auflösen.
Prima.
Bei mir zu Gast ist heute wieder Dr. Lars Kröger vom Deutschen Schifffahrtsmuseum. Hallo Lars.
Hallo Corinna.
Lars, du bist ja wissenschaftlicher Koordinator im Museumshafen vom Deutschen Schifffahrtsmuseum und du stellst uns ja in so einer kleinen Sonderreihe die Schiffe vom Museumshafen vor. Heute hast du uns das Feuerschiff Elbe 3 mitgebracht.
Genau.
Der Name ist ja schon sehr abenteuerlich. Feuerschiff, ist das ein schwimmender Feuerwagen oder wozu wurde die Elbe 3 eingesetzt? Lass uns gleich mal einsteigen.
Der Name und die Farbe könnten darauf hinweisen, dass es sich um ein Löschfahrzeug handelt. Es ist knallerot, feuerwehrrot und es heißt Feuerschiff, aber es löscht keine Feuer, sondern ein Feuerschiff heißt Feuerschiff, weil es ein Feuer hat.
Das hat ein Feuer an Bord.
Es hat ein Feuer an Bord. Also Feuer an Bord ist immer ganz, ganz schlimm, außer vielleicht in der Küche, in der Kombüse. Aber diese Feuerschiffe sind dafür da, dass sie ein Leuchtfeuer haben. Also sprich, das ist keine Flamme, die da irgendwie brennt, wo ich meine Grillwürstchen drüber halte, sondern Feuerschiffe haben die Funktion, dass sie andere Schiffe unterstützen bei der Navigation. So wie ein Leuchtturm auch, nur dass die Feuerschiffe halt in anderen Bereichen, in den Mündungszuflüssen von Flüssen dann halt positioniert sind.
Ja, das habe ich verstanden. Also es ist sozusagen ein schwimmender Leuchtturm und wird an Stellen wahrscheinlich dann positioniert, die besonders, ja, gefährlich sind aufgrund der Strömung oder wie auch immer, um entsprechend die Schifffahrt wahrscheinlich dann davor zu warnen oder auch bei Dunkelheit oder bei Nebel dann zu sagen, Vorsicht, hier muss man aufpassen, richtig?
Es ist weniger ein Warnen vor Untiefen oder ähnliches, sondern eher ein herzlichen Glückwunsch, du hast dein Ziel erreicht und hier befindest du dich in der Welt.
Okay.
Also, diese Feuerschiffe liegen in den Mündungsbereichen von Flüssen.
Ja.
Und zwar von Flüssen, die dann einen Hafen dahinter haben.
Mhm.
Elbe 3 ist nicht der Schiffsname. Das vorweg. Steht zwar an den Seiten ganz groß drauf, aber der eigentliche Schiffname ist hinten am Heck, also Achtern, hinten am Schiff. Da steht Bürgermeister Abendroth. Das ist der eigentliche Name dieses Schiffes, was 1908, 1909 gebaut worden ist und damals diesen Namen hatte, aber nicht den Zusatz Elbe 3, sondern Eider damals, weil dieser Zusatzname beschreibt dann die Position, auf dem das Schiff ist.
Also praktisch, wenn ich dann als Schifffahrt da vorbeikomme, dann weiß ich, Eider, ich weiß jetzt wieder, wo ich bin.
Genau, diese Schiffe sind an einem festen Platz. Das sind Schiffe, die nicht fahren. Das ist schon mal erstmal etwas
sehr ungewöhnlich,
sehr ungewöhnlich und ein bisschen widersprüchlich. Aber diese Schiffe haben im optimalen Fall das Ziel, dass sie in einer Position sich befinden, da so ein bisschen sich da auch bewegen können, aber an einer Position liegen, die dann den anderen Schiffen, die in den Hafen einlaufen wollen, die den Mündung des Flusses erreichen wollen, bekannt ist. Das heißt, sie sind auch in Karten eingezeichnet. Elbe 3 suggeriert ja durchaus, dass es da vielleicht auch Elbe 1 oder Elbe 2, vielleicht Elbe 4 gibt.
Ja.
Also Elbe 4 gibt es nicht, aber es gibt Elbe 1 und 2. Das sind dann die weiteren Positionen. Und um das Ganze nochmal ein bisschen verwirrender zu machen, in Cuxhaven gibt es ein Feuerschiff, was fahren kann. Das ist die Elbe 1.
Okay.
Und in Hamburg gibt es ein weiteres Feuerschiff, was auch fahren kann. Und das heißt auch Elbe 3.
Aha, okay.
Weil die beiden Schiffe mal für dieselbe Position vorgesehen waren.
Okay.
Das Besondere ist, dass unsere Elbe 3 ist dann am Ende ihrer sozusagen Nutzungszeit ein Hilfsschiff gewesen. Das heißt, sollte das eigentliche Schiff, was auf der Position Elbe 3 liegt, mal ausfallen, in die Werft müssen oder sonst irgendwas, konnte dieses Schiff dorthin geschleppt werden, dort vor Anker gehen und dann als Hilfsschiff diese Funktion übernehmen.
Ich komme ja nicht aus der Seefahrt, ne? Wo liegt denn die Position Elbe 3?
Also es ist so gestaffelt, dass weit außen liegt die Elbe 1, Elbe 2 und Elbe 3. Das heißt, desto näher ich mich der Flussmündung nähere und dem Hafen nähere, steigen die Zahlen auf. Und die Elbe 3 ist sozusagen das Schiff von den drei Schiffen, was am nächsten an der Küste ist. Und das ist etwa auf der Höhe von Neuwerk. Wenn ich Neuwerk als Insel habe, im Delta der Elbe, dann ist die Position von der Elbe 3 so ein bisschen nordöstlich davon.
Ja.
Dort lag das Schiff und diese Kette von Schiffen ist im Endeffekt aus einer Zeit, bevor es die heutigen Großtonnen gibt oder auch andere Signale, die im Wasser sich befinden oder an Land befinden. Mhm. Heutzutage haben wir da Sektorenfeuer zum Beispiel, die auch eingezeichnet sind, alle in den Karten, wo ich dann weiß, wenn ich als Schiff eine bestimmte Route fahren möchte, muss ich mich auf dieses Seezeichen zubewegen in einem bestimmten Winkel. Und bis ich das nächste Seezeichen sehe, dann muss ich mich vielleicht den Winkel verändern und so weiter und so fort. Oder ich sehe die Tonnen, kann darüber sagen, naja, das ist die Tonne, die hat eine sogenannte Kennung, das heißt eine Markierung dran, hat ein bestimmtes Licht, Farbe, eine bestimmte Art und Weise zu blinken. Und das ist wieder in meiner Seekarte mit drin und dann vergleiche ich das, was ich auf der See draußen bei Tag, die Kennung, die Farbe, die Form der Tonne, wie auch immer, oder bei Nacht die Farbe des Feuers und das Signal, wie es blinkt und kann das mit meiner Karte vergleichen, weiß, hier befinde ich mich.
Und daran orientiert man sich. Ich meine, heutzutage hat man ja sowieso noch ganz viele tolle technische Möglichkeiten, um sich zu orientieren, sodass auch ich als völlig orientierungslose mein Ziel finde.
GPS macht da vieles einfacher, aber es gibt trotzdem diese Tonnen, weil diese GPS kann ausfallen. Und gerade in der großen Schifffahrt hat man dafür immer noch sozusagen die Rückfalloption. Also es geht ja so weit, dass ich Schiffen immer noch einen Sextanten habe. Ob den jeder bedienen kann, das mag was anderes.
Ich wollte gerade sagen, man muss ihn ja nicht nur vor Ort haben. Ne?
Genau, also ich habe ja auch nur noch einen klassischen Kompass. Ja. Also wo ich dann weiß, wo Norden und Süden ist. Ja. Diese Feuerschiffe werden dann, also Elbe 1, wenn ich mit dem Schiff in die Elbmündung reinfahren möchte, fahre ich dieses Schiff an, sehe dann bei Tag, dass ein großes rotes Schiff, deswegen auch diese auffällige Farbe, damit ich es unterscheiden kann von einem Fischkutter oder Krabbenkutter, der unterwegs ist. Dann haben die zum Teil auch noch einen großen Ankerball. Das ist so eine große schwarze Kugel, die dann oben am Mast ist, um auch zu sehen, das ist ein Schiff, was sich nicht bewegt, das liegt hier. Und dann weiß ich, ich habe mein erstes Schiff von Elbe 1, 2, 3 erreicht und kann mich von dort aus meinen neuen Kurs anlegen, um zum Elbe 2 und zu Elbe 3, dass ich halt auch wirklich...
Man wird praktisch in den Hafen reingeleitet durch diese
Feuerschiff. Genau, dass ich meine Flussmündung nicht verpasse.
Ja.
Weil ich bin irgendwo draußen unterwegs und es ist zappenduster.
Wahrscheinlich auch noch neblig, kann ja auch mal vorkommen. Neblig,
genau, dann kann auch nochmal eine Glocke oder eine Bimmel oder wie auch immer noch mit dabei sein. Aber dass ich auf jeden Fall meine Flussmündung nicht verpasse.
Ja.
Also ich sag mal, jetzt vielleicht nicht aus Bremerhavener Sicht die größte Katastrophe, aber wenn ich zu früh abbiege und den falschen Fluss erwische, dann lande ich in Bremerhaven am Hafen. Was vielleicht
die Bremerhavener freuen sich.
Die Bremerhavener freuen sich, mehr Umsatz, aber in der Realität habe ich dann ein großes Problem, weil die Logistikkette natürlich dann zusammenbricht. Also ich muss meinen Fluss muss ich erreichen.
Ja.
Ich muss die richtige Einfahrt und wenn ich erstmal im Fluss drinne, dann habe ich auch wieder auch andere Kennzeichen, andere Betonungen und werde dann entsprechend geführt und habe auch meinen Lotsen dann an Bord. Und das ist nämlich auch, also diese Elbe 3, das Feuerschiff, hat die Funktion, dass es leuchtet oder erkennbar ist, wo es ist und gleichzeitig aber auch die Station ist für die Lotsen. Also das gibt es heutzutage auch immer noch, dass es die Lotsen gibt, die dann in dem Fahrtrevier kundig sind.
Ja.
Das heißt, ich habe einen Kapitän, der ist ganz viel gefahren, hat ganz viel Erfahrung, aber weiß im Endeffekt eigentlich gar nicht, welches Hafenbecken, wo ist eigentlich was, wo sind welche Schwierigkeiten. Dann haben wir hier natürlich noch Tidegewässer mit Elbe und Flut, was kompliziert ist. Und dafür brauche ich Personen vor Ort, die wissen, wie ich am besten manövriere vor Ort. Das Lotsenwesen ist weltweit verbreitet und da gibt es unterschiedliche Funktionen. Und diese Lotsen müssen ja aber irgendwie an Bord gelangen.
Und die steigen dann wahrscheinlich von der Elbe 3 dann auf die Schiffe rauf, um dann entsprechend den Kapitän zu unterstützen.
Genau. Die werden dann auch, wenn die Schiffe wieder rausfahren, so ein Schiff will dann auch den Hafen wieder verlassen, werden dann dort auch wieder abgegeben.
Ja.
Das hat zur Folge, dass wir an Bord eine relativ große Mannschaft haben. Weil, mein Gott, es ist eigentlich nur ein Schwimmkörper im Wasser mit einem Licht oder mit einer anderen Markierung und mehr soll es ja eigentlich gar nicht tun.
Und eigentlich auch ein kleines Hotel, ne? Weil die Mannschaft muss ja drauf leben.
Genau. Und weil ich da aber auch die Lotsen mit habe, in früheren Zeiten ist es halt wirklich noch Petroleumleuchte. Die muss jemand anmachen.
Genau, wir sind ja im Jahr 1908, ne?
Ja, genau. Also da gibt es keinen Strom an Bord und das Schiff, die Elbe 3, hat auch nie eine Maschine gehabt. Also das heißt, wir haben keinen Propeller hinten dran, wir haben keine Schiffsschraube oder irgendwas, sondern es ist ein reines Segelschiff. Neben der Mannschaft, die sich sozusagen um das Wohlergehen des Schiffes kümmern, gibt es aber halt auch noch die Lotsen nebenbei. Und die haben dort, wie du gesagt hast, quasi so eine Art Herberge, dass wenn ein Schiff kommt, jemand vor Ort Ort ist, aufgesammelt wird, dann auf der Rücktour wieder abgegeben wird und dort warten kann, die Zeit überbrücken kann, bis das nächste Schiff kommt, das wieder jemand aufsammelt.
Ja, also praktisch wie so eine Außenstation
genau.
An der Flussmundung.
Genau, ist heutzutage auch immer noch so. Das gibt's immer noch. Das sind dann die Schiffe, na, wo die Lotsen dann auch übernächtigen und auch gerade die Außenweser lotsen, die dann halt dort abgeliefert werden und wieder aufgenommen werden von den Schiffen. Je nachdem, wer halt wann, wie, wo gerade diese Station passiert. Das erfolgt dann mit Ruderbooten. Das heißt, wir haben dann Beiboote am Schiff, die dann zu Wasser gelassen werden. Das Schiff rudert dann rüber zu dem...
Also das ist aber auch sehr abenteuerlich, oder? Also ist, ja, man hat ja nicht immer glatte See.
Das wird sogar noch abenteuerlicher, weil das große Problem ist, dass diese Feuerschiffe bewegen sich nicht im Wasser. Das heißt, die liegen in einer Position, einem großen Anker. Das sind auch für Feuerschiffe ganz spezielle Anker, die dafür entwickelt worden sind, dass das Schiff sich gerade in der Tide, wo, ich sag mal, einmal in die eine Richtung das Schiff sich mit dem Strom dreht und dann auf der anderen, ein bisschen später wieder in die andere Richtung sich zurückdreht. Das heißt, immer um diesen Punkt herum zwollt, also sich herumdreht.
Ja.
Dafür gibt es dann ganz spezielle Anker, das heißen Pilzanker, die sehen aus wie umgedrehter Pilz, also ein Pilzhut.
Ja.
Der liegt dann unten im Sediment drin, gräbt sich da ganz gut ein, hat die Ankerkette und liegt dann da sicher. Das Problem ist aber gleichzeitig, dass diese Feuerschiffe, wenn die Lotsen an Bord haben, werden die angefahren. So bezeichnet man das. Also das heißt, ich fahre einen bestimmten Punkt an. Nur dummerweise ist es halt nicht nur im übertragenen Sinn, dass solche Feuerschiffe angefahren werden, sondern wenn ich in der Zeit bin, wo Schiffe, einfach noch viele Segelschiffe unterwegs sind, die keine Maschine haben, muss ich diesen Punkt ansteuern, muss mein Schiff dazu kriegen, dass es halt an dem Punkt, wo ich bin, bleibt.
Ja, so war mit dem Segelschiff nicht ganz einfach.
Genau. Muss dann warten, dass ich dann den Lotsen abgebe oder übernehme und dann ist auch noch dieses Feuerschiff, was sich auch noch an einem Anker herum bewegt und auch nochmal schiffsuntypisch bewegt. Das heißt, diese Schiffe sind regelmäßig gerammt worden.
Ja.
Das gibt es ganz, ganz viel, dass diese Feuerschiffe öfter mal wirklich einen abbekommen. Und dafür sind die dann auch, und das war bei der Elbe 3 früher auch so, speziell konstruiert. Das heißt, ich habe einzelne Bereiche, die völlig unabhängig voneinander funktionieren, also durch Schotts getrennt sind. Und wenn ich in einem Bereich gerammt werde, und das Schiff vollläuft, ich immer noch die Sicherheit habe, dass das Schiff weiterhin schwimmen kann.
Ja, praktisch zur Sicherung, wenn irgendwo Wasser eintritt, dass ich dann alles zumachen kann und das Schiff aber trotzdem weiter schwimmt.
Genau, die Schwimmstabilität habe. Das bekannteste Beispiel, wo man diese Vorstellung hat, dass das eine gute Idee ist und dass damit Schiffe gar nicht mehr sinken können, ist die Titanic, wo das auch so war. Nur bei der Titanic war ja da bekanntermaßen der Fall so, dass der Eisberg einmal komplett seitlich geschlitzt
alles
hat.
Alles aufgerissen hat.
Genau. Und dadurch mehrere Bereiche aufgemacht hat. Wenn es sozusagen nur ein von diesen Compartments, von diesen Bereichen ein Loch gehabt hätte, wäre das nicht das Problem gewesen. Also der Bereich wäre natürlich überflutet worden, aber das Schiff hätte noch weiter schwimmen können.
Ja.
Und so sind dann halt auch diese Feuerschiffe gebaut, dass sie besonders sicher sind und besonders stabil sind. Das hat
Man kann sich das gar nicht vorstellen, ne? Weil also es ist ja ein Stahlschiff. Es wurde damals genietet. Ne? Also das heißt, diese Stahlplatten wurden in einem besonderen Verfahren, was heute ja gar nicht mehr angewendet wird, zusammen genietet.
Genau, also das ist ein genieteter Rumpf und das ist halt das Formschweißen, das übliche Verfahren, wie ich halt Stahl miteinander in Platten verbinde. Das sieht man auch noch sehr, sehr schön bei unserem Schiff. Und damit ist das Schiff stabil. Das hat aber auch zur Folge, wenn ich zum Beispiel als Lotse an einem Bereich bin und ich möchte in einen anderen Bereich von dem Schiff, muss ich immer einmal an Deck quer rüberlaufen und wieder runter.
Ist ja wie in Hogwarts.
Ja, genau. Also ich muss immer irgendwie raus. Ich muss immer, und das mittel die See so ist, wie sie halt ist, dann ist es halt auch unangenehm. Also wir haben dann dort entsprechend sehr viele Zugänge in das Schiff hinein.
Ja.
Das brauchen wir heutzutage nicht mehr, weil das ist schon auch vor längerer Zeit, als das Schiff dann zu einem Museumsschiff umgebaut worden ist, beziehungsweise auch dann schon früher, als das Schiff auch angepasst worden ist. Das passiert einfach in der langen Lebensspanne immer wieder, dass man jetzt durch das Schiff unten durchgehen kann. Und das ist auch nochmal wirklich, das Schiff selber ist jetzt im vorletzten Jahr und im letzten Jahr einer sehr großen Sanierung unterzogen worden. Wir haben das Situation gehabt, dass so das Schiff selber in einem schlechten Zustand war. Wir haben, nachdem die Sanierungsprozess lief, haben wir auch festgestellt, dass die schlechten Zustände, die wir hatten, auch relativ lange schon bestanden haben. Also das Schiff ist in den 60er Jahren Museumsschiff geworden.
Ja.
Nachdem es dann auch schon halt 60 Jahre alt war und als Hilfsschiff noch genutzt
wurde. Das ist aber auch schon eine ganz lange Zeit, ne? Also 60 Jahre ein Schiff in Dienst zu halten.
Das ist schon eine ziemliche Lebensspanne. Und gerade diese Feuerschiffe, es gibt verhältnismäßig viele historische Feuerschiffe. Nicht nur in Deutschland, wir haben 7 Stück, also 7 deutsche Feuerschiffe. Es gibt noch weitere hier. Aber es gibt auch international, dass Feuerschiffe relativ oft in Museen landen. Und das ist einfach so, weil das sind Behördenfahrzeuge. Mhm. Und gerade so ein Ersatzfeuerschiff, das packe ich auf die Seite. Mhm. Das wird so ein bisschen, naja, wenn ich es mal brauche als Ersatzfahrzeug, dann kann ich es mal einsetzen und nutzen. Und irgendwann ist das Schiff dann so alt, dass man denkt, oh, was haben wir denn hier eigentlich Spannendes? Das ist ja richtig alt und was ganz Besonderes.
Ja.
Und dann wird es zum Museumsschiff. Mhm. Und das ist auch bei der Elbe 3 passiert. Also die Elbe 3 ist das erste Museumsschiff Bremerhavens. Also bevor das Schifffahrtsmuseum gegründet worden ist, bevor andere Schiffe hergekommen ist, ist die Elbe 3 nach Bremerhaven gekommen. Dort gab es eine kleine Ausstellung und ist quasi damit die Keimzelle. Auch ein Teil der Keimzelle des Schifffahrtsmuseums.
Ja. Ah, das ist ja spannend, dass das der Grundstein vom Museum ist.
Ja, einer. Also es gibt natürlich eine Menge. Ich sehe immer, die Hansekogge ist jetzt nicht unwichtig für die Entstehungsgeschichte des Deutschen Schifffahrtsmuseums, aber die Elbe 3.
Hast du natürlich recht.
Genau, die Elbe 3 gehört mit dazu und ist der Grundpfeiler für das, was dann später zum Museumshafen ausgebaut worden ist. Mhm. Als das Schiff damals kam, sah es noch ein bisschen anders aus, ist dann wieder zurückgebaut worden in den ursprünglichen Bauzustand. Wir haben aber festgestellt bei der Sanierung, dass nach unten zum Beispiel, das ist jetzt nicht unüblich, dass der Beton eingegossen war für die Stabilität des Schiffes, hat auch bestimmte Vorteile, was das Innenraumklima angeht, wenn ich Beton unten drin habe. Den haben wir dann im Sanierungsprozess rausgenommen, um dann festzustellen, dass da drunter ziemlich große Schäden waren, also die schon eingegossen waren.
Das ist ja immer die Krux, dass man immer nicht weiß, wenn man irgendwie ein Schiff aus dem Wasser nimmt oder irgendwas entfernt, dass man nicht weiß, was bei so alten Schiffen dahinter ist. Ne?
Genau, also das ist eine große Schwierigkeit. Wir wussten bestimmte Bereiche, dass sie schwierig sind, hatten aber auch die Situation, ich brauche in einem Schiff einen Ballast, große einfach Gewichte im Schiff, damit das Schiff stabil ist und nicht wie im Korken auf dem Wasser schwimmt und am Ende noch umkippt. Und da waren riesig große Stahlblöcke. Es gibt einen klassischen Ballaststein oder Ballaststahl, das sind dann so kleinere Blöcke, aber das, was wir da hatten, war so ein Meter lang und die Seitenkanten mal so, ich sag mal 25 mal 25 Stahlblöcke. Richtig groß und schwer. Oder Stahlketten, die da drin waren. Und die lagen halt direkt auf der Außenhaut auf. Das ist alles rausgeräumt worden im Sanierungsprozess und da haben wir dann festgestellt, dass neben dem, was wir eigentlich vor allem machen wollten, die Beschichtung neu machen, dass das Schiff wieder gut aussieht, dass der Korrosionsschutz auch wieder gegeben ist.
Ja,
dass
ganz wichtig, wenn es immer im Wasser liegt. Ne?
Genau, und dass aber eine Menge Stahl angepackt werden muss. Das war ein großer Aufwand. Das Projekt ist ermöglicht worden, weil wir über den Bundestagsabgeordneten hier in Bremerhaven Gelder über die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien bekommen haben, eingeworden haben und dann hat auch noch im Vorfeld unsere Stifter, also die
Stadt, einmal das Land Bremen das und Land die Stadt Bremen Bremerhaven.
Und die Stadt Bremerhaven haben dann auch noch Mittel zur Verfügung gestellt und dann auch in dem Prozess, wo dann deutlich geworden ist, dass da deutlich mehr zu tun ist, sind auch noch mal Gelder dann dazugekommen. Am Endeffekt hat sich dieser ganze Aufwand, den wir gemacht haben, sehr gelohnt, weil wir jetzt ein Schiff haben, was echt schick aussieht und weil wir eine Sanierung dort vorgenommen haben, was das Schiff auch wirklich für die nächsten Jahrzehnte sicher macht.
Ja.
Schiffe haben immer ein Problem auch von innen. Also das ist immer das, wie sie ihre Probleme haben, weil da bestimmte feuchte Ecken sind. Wir können das ganze Schiff jetzt von überall angucken, von innen, von außen und haben dann einen tollen Überblick. Momentan ist das Schiff für Gäste im Rahmen von Führungen geöffnet. Das machen wir immer wieder mal, dass wir dann Leute mit an Bord nehmen können. Das erste Mal jetzt auch wieder nach über 20 Jahren ist das wieder möglich.
Ja, das stand so lange gar nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung, ne? Also man konnte es nur von außen betrachten, aber nicht wirklich auch betreten.
Genau. Das lag unter anderem daran, dass da einfach eine Menge Baumaßnahmen auch schon vor über 20 Jahren durchgeführt worden, die sehr wichtig und sehr sinnvoll und sehr gut gemacht waren und das Schiff überhaupt sozusagen dann auch am Leben erhalten haben. Aber in dieser Phase war das Schiff nicht geöffnet. Momentan ist das Schiff so, dass wir es an Deck auch wieder so haben wollen, so gut es halt geht, nach dem historischen Vorbild. Sind wir auch noch dabei, gerade aktuell noch Sachen zu machen. Mal gucken, wie weit wir in den nächsten Monaten damit noch kommen. Im Inneren ist das Schiff aktuell leer und da sind wir aber am Überlegen, wie man das Innenräume auch wieder nutzbar machen kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und da bin ich sehr optimistisch und kann sich jeder darauf freuen, mit welchen Ideen wir da in Zukunft dann auch nochmal in die Öffentlichkeit gehen und was für schöne Möglichkeiten einfach so ein Schiff einfach auch bietet als Nutzungsfläche.
Ja, das werde ich in Auge behalten. Da bin ich ja ganz gespannt, was ihr mit dem Schiff macht.
Um das Ganze jetzt kurz abzuschließen, warum gibt es eine Elbe 3 heute noch, die irgendwo liegt in der Position? Die ganzen Feuerschiffe sind alle abgelöst worden. Also das heißt, in der Phase, wo es dann große Tonnen gab, die mit Solarmodulen betrieben werden konnten oder mit einem Kabel, was auf dem Grund des Meeres gelegt worden ist, sind diese bemannten Feuerschiffe abgelöst worden durch unbemannte Tonnen.
Ja, der technische Fortschritt hat sozusagen dieses schöne knallrote Schiff abgelöst. Finde ich auch ganz putzig, da nochmal so in dieses Jahr 1908 reinzuspringen, weil man muss sich ja auch irgendwie verständigen im Notfall mit dem Festland. Da gab es ja auch nochmal eine Besonderheit. Man hatte ja nicht nur Petroleumlampen, sondern man hatte ja tatsächlich noch Brieftauben an Bord.
Es gab an Bord, also bevor ich eine Funkanlage habe, wo es ganz einfach ist, dass man mal mit der Küste sprechen kann, gab es da einen Taubenschlag. Tauben, Brieftauben sind ganz, ganz viel genutzt worden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts noch wirklich, also sehr exzessiv für alle möglichen Aufgaben. Diese Tauben hatten einen Taubenschlag und da konnte man dann vom Schiff mit dem Festland kommunizieren. Wie weit das in die andere Richtung funktioniert, das glaube ich jetzt mal nicht. Da bin ich aber auch nicht der Spezialist für Posttauben. Leider habe ich keine Ahnung, wo sich dieser Taubenschlag befunden hat an Bord.
Ja. Also das den gibt es nicht mehr.
Den gibt es nicht mehr und ich weiß es leider nicht genau, ob der jetzt vorne am Schiff war oder hinten am Schiff war oder wo der eingebaut war. Aber es heißt natürlich auch, dass sich irgendwer um die Tauben kümmern musste. Das ist nicht unüblich. Ich habe auch früher, wenn ich auf Schiffen unterwegs war, habe ich da auch Lebendproviant mit dabei gehabt. Das heißt, ich habe da auch Tiere an Bord, die dann das Ende der Fahrt oft nicht erlebt haben. Also wenn die sozusagen dann für den eigenen Verzehr waren. Und diese Brieftauben mussten aber natürlich auch versorgt werden und mussten dann...
Aber nicht, wenn der Koch mal falsch geplant hat, dass dann die Brieftauben neben zum Opfer gefallen
sind. Ich sag mal, im schlimmsten Falle, wenn die Brieftauben rausgeschickt worden sind und gesagt haben, oh, wir brauchen mal wieder eine frische Bestände, weil uns, warum auch immer, Dinge gekippt sind, verschimmelt sind oder wir falsch geplant haben. Na, ich sag mal, bevor es zum Kannibalismus kommt, ist dann vielleicht die Brieftaube dann eher mit dran. Aber da, ich glaube nicht, dass die Brieftauben dafür den Verzehr dann genutzt worden sind. Aber irgendwann hat das Schiff dann einen Generator an Bord, also dass diese Petroleumlampe dann auch wirklich richtig mit Strom betrieben wird. Das macht es natürlich alles ein bisschen leichter und mag auch nochmal diese Strahlkraft der Lampe auch nochmal verstärken. Diese Lampen, das sind drei Lampen, die um den mittleren Mast hängen.
Ja.
Und die dann auch so aussehen wie kleine Leuchttürme. Es gibt diese speziellen Linsengläser, die da drin sind, um nochmal die Lichtkraft zu verstärken. Die haben wir dort auch mit drin. Aber das ist, wie gesagt, dann irgendwann auf Strom umgebaut worden. Dann gibt es irgendwann auch mal eine Funkanlage, womit ich dann halt dann auch mit der Welt um mich herum dann einfacher kommunizieren kann, als dass ich da jetzt eine Taube mit einem kleinen Papierchen am Fuß im Weg schicke.
Also die Elbe 3 wurde laufend modernisiert und technisch aufgerüstet, aber die Elbe 3 hat einfach den technischen Fortschritt sozusagen nicht überlebt und wurde dann irgendwann ausgemustert.
Genau, wurde man aussortiert. Trotzdem ist es ein sehr schönes Schiff. Man sieht, wie gesagt, auch die Schiffsbaukunst, wie halt in der Zeit wirklich die frühesten, fast 20 Jahrhunderts Schiffe aus Nieten hergestellt worden sind und produziert worden sind. Es ist eigentlich eine klassische Rumpfform von einem Segelschiff. Wir haben auch drei Masten. Das Schiff sollte nicht fahren. Das Schiff hatte eine Notsturmbesegelung. Das heißt, wenn sich mal das Schiff von der Kette losgerissen hat, das ist durchaus passiert, dass es dann sich selber in der Theorie jedenfalls in Sicherheit bringen konnte. Oder wenn es halt einfach auch dann irgendwo hin soll, dann konnte es auch selber segeln. In der Regel ist das Schiff aber geschleppt worden.
Ja, aber du hast es eben schon gesagt. Ich finde auch, es sieht wunderschön aus, das Schiff. Und jetzt, wo es frisch saniert ist, es leuchtet und strahlt wie eine Landmarke. Liegeplatz ist der alte Hafen, direkt vom Deutschen Schifffahrtsmuseum. Genau. Es macht wirklich einen sehr eleganten Eindruck dort.
Jeder und jede, die mal Lust haben, an Bord zu gehen und sich das anzuschauen. Es geht, wie gesagt, nur im Rahmen von Führungen derzeit. Aber da kann ich sehr empfehlen, einfach bei uns auf die Homepage zu gucken oder im Optimalfall im Newsletter von uns, vom Deutschen Schifffahrtsmuseum, zu abonnieren. Da kündigen wir sowas immer wieder mal an, wenn Führungen an Bord sind. Und da kann man sich für anmelden oder kann dann auch, wenn man sagt, naja, mich interessiert es, mein Nachbar interessiert es auch, sich eine größere Gruppe. Und dann kann man auch anfragen für Sonderführungen. Das ist alles möglich.
Ah, das ist fein, dass er das macht.
Hat dann auch wirklich die Möglichkeit, sich das Ganze anzugucken, durchzugehen und das tolle Schiff auch wieder zu erleben.
Also ich kann es nur empfehlen, das ist wirklich was ganz Besonderes, was ihr da in eurem Schatzkästchen Museumshafen liegen habt. Wenn man mehr darüber wissen möchte und wie man 1908, 1909 dann entsprechend auf so einem Feuerschiff gelebt hat, sollte unbedingt so eine Führung mitmachen. Lars, ich bedanke mich ganz herzlich für diese tollen Einblicke in das Feuerschiff Elbe 3.
Sehr gerne.
Und bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Da hat uns Lars ja wirklich aufgeschlaut. Spannend.
Richtig, das Feuerschiff Elbe 3 hatte ja eine wirklich ganz wichtige Funktion für die Seeleute, damit sie den richtigen Weg finden. Also ohne mein Navi im Auto wäre ich auch aufgeschmissen. Da,
ich auch.
Obwohl manchmal würde ich mich auch freuen, wenn da einer ganz in Rot steht und mir nochmal richtig den Weg weist.
Das stimmt. Was ich ja beängstigend fand, ist, als er erzählt hat, dass dieses Schiff ja mehrmals gerammt wurde. Also wenn ich mir vorstelle, ich stehe an Bord und auf mich kommt ein anderes großes Schiff zu und ich weiß, die Kollision ist unausweichbar, da hätte ich wirklich Schiss. Aber dazu haben wir ja schon wieder den anderen passenden Partner jetzt im Studio, ne?
Ja, richtig, genau. Für Schiffsunglücke gibt es ja hier eine ganz besondere Gesellschaft, die dann hilft, wenn Seeleute in Not sind. Das ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und ich würde mal sagen, wir hören gleich mal rein.
Bei mir zu Gast heute im Studio ist Laszlo Heise von der DGZRS. Moin, Laszlo.
Moin.
Schön, dass du da bist. Die DGZRS, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Ihr rettet Menschenleben im schlimmsten Fall, aber auch Hab und Gut kommt auch vor. Die DGZRS wurde 1865 gegründet. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt.
Und das haben damals Seeleute gemacht, weil sie festgestellt haben, sie kriegen keine Hilfe? Oder wie kam das, dass das gegründet wurde und wie waren die unterwegs?
Also der Seenotrettung in dem Sinne gab es an der deutschen Küste schon etwas länger, aber das waren immer so lokale Sachen. Bremerhaven zum Beispiel hat schon ein Jahr länger eine Seenotrettung gehabt.
Ja.
Aber was es halt nicht gab, war so eine Art Dachverband, der dann für die ganze Küste Nord- und Ostsee eine Seenotrettung bereitgestellt hat und vor allen Dingen auch Spenden organisiert hat. Das hieß, dass, ja, also wenn sich lokal Leute zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen das jetzt, dann gab es das schon. Aber es war halt nicht möglich, in jedem Fischerdorf oder für jedes Fischerdorf oder gerade für die dünner besiedelten Küstenabschnitte da auch eine Seenotrettung bereitzustellen. Die Menschen vor Ort, die teilweise sicher gerne geholfen hätten, haben oft genug sagen müssen, ja, wenn ich jetzt rausfahre, ich riskiere mein Schiff, ich riskiere mein Boot, ich riskiere mich selbst und ich riskiere damit die wirtschaftliche Existenz meiner ganzen Familie.
Ja.
Ausschlaggebend für die DGZRS war der Untergang eines Passagierschiffes, wo an der Küste dann die Leute genau in so einer Situation standen und sagten, ja, da kann ich jetzt nicht rausfahren, das kann ich für mich persönlich nicht riskieren.
Das heißt, sie mussten hilflos zusehen, wie Menschen ertrunken sind.
Genau. Und daraufhin gab es dann die DGZRS, die dann nicht nur in den Küstengebieten, sondern tatsächlich im ganzen Land Spenden eingesammelt haben und von diesen Spenden dann Stationen aufgebaut haben. Schiffe bzw. Ruderboote am Anfang noch gekauft haben bzw. auch entwickelt haben. Das Einheitsrettungsboot gab es da ganz zu Anfang zum Beispiel.
Mhm.
Und das hat sich seitdem die letzten 160 Jahre immer weiterentwickelt. Natürlich hat sich technologisch viel getan. Es sind jede Menge neue Apparaturen, irgendwann natürlich auch Motoren in die Rettungsboote gekommen. Und mittlerweile hat sich auch, was die Ausbildung angeht, sehr viel getan. Also vorher war das halt eben einfach nur gute Seemannschaft, mit der die Leute losgefahren sind, um die Leute rauszuholen. Und mittlerweile haben wir eine Seenotretterakademie. Wir haben ein strukturiertes Ausbildungsprogramm, das geht über 2 Jahre für die Festangestellten und für die vielen, vielen Freiwilligen, wovon wir über 800 haben, auch jede Menge qualifizierende Kurse, teilweise verpflichtend, je nachdem, als was man eingesetzt werden möchte. Viele Sachen sind da aber auch einfach nice to know.
Du hast das eben in so einem Nebensatz erwähnt, Spenden finanziert. Das ist bis heute so, ne?
Das ist bis heute so. Das
also eure komplette Arbeit, alle Fahrzeuge, alle Stationen, alle Men- und Womanpower sind spendenfinanziert.
Wir nehmen eine hoheitliche Aufgabe wahr.
Ja.
Aber wir bekommen vom Staat dafür kein Geld. Das hängt auch damit zusammen, wir wollen auch kein Geld vom Staat haben.
Das hört man selten. Warum nicht?
Naja, also grundsätzlich, niemand sagt Nein zu mehr Geld, aber wir sind von, was staatliche Zuständigkeiten angeht, relativ unabhängig. Das heißt, wir haben da deutlich weniger Bürokratie. Man muss dazu sagen, in Deutschland ist Rettung eigentlich Ländersache beziehungsweise kommunale Sache. Und leben wir immer wieder von Bremerhaven aus. Wenn man einmal über die Weser schaut, da auf der anderen Seite ist schon Niedersachsen.
Ja.
Und wenn wir dann irgendwie mit Behörden mal zusammenarbeiten oder die ihre Hilfe anbieten oder wir gerne von denen Hilfe hätten, haben wir ganz schnell das Problem der Zuständigkeit. Die Bremerhavener Behörden können dann eigentlich nicht in niedersächsisches Gebiet und Niedersachsen hat aber da vor Ort jetzt gerade keine Einheiten. Und dann muss immer erst geklärt werden, Amtshilfe ersucht werden, so können die jetzt dahin fahren oder umgekehrt. Also da sind wir zum Glück zum Beispiel komplett raus.
Ja, das wäre ja fatal, wenn ich da in Seenot gerate und dann geht erstmal die Abklärerei los, wer darf, wer kann. Und da geht es ja bei euch teilweise um Sekunden.
Also wenn es ganz schnell gehen muss, dann klappt es dann erstaunlicherweise immer noch relativ häufig relativ gut, sage ich mal.
Ja.
Hängt aber auch damit zusammen, wenn wir jetzt losbrettern, für uns sind jetzt zumindest die Bundesländergrenzen überhaupt kein Thema, überhaupt nicht interessant. Und wenn wir dann vor Ort sind und sagen, so, wir brauchen jetzt Hilfe, dann kommen die auch in der Regel.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, was für ein großer Papierkrieg dann immer im Hintergrund tobt. Und jetzt in nicht so brenzlichen Situation habe ich das durchaus schon erlebt, dass dann die Behörden sich erstmal, ja, wissen wir jetzt gar nicht, also sind wir jetzt nicht zuständig und da müssten wir jetzt die fragen und die, ah nee, also der Diensthabende dafür oder der Entscheider dafür ist jetzt leider schon zu Hause und den kriege ich jetzt gerade nicht erreicht und ja, dann dauert es auch mal ein, zwei Stündchen länger, während man da jemanden abschleppt. Also wenn es dann wirklich hakelig wird, kann man sagen, so, ich fahre den jetzt hier an Land und dann müsst ihr im Hintergrund mal selber zu sehen, wie er das fertig bringt.
Auseinanderklabüstert.
Genau, salopp gesagt, aber wenn wir so die ganz offiziellen Wege einhalten, dann dauert es in der Regel alles ein bisschen länger.
Ja.
Und da sind wir sehr froh, dass wir da draus sind. Bei vielen anderen Sachen genauso. Wenn wir für eine Übung losfahren wollen, dann sagen wir einmal in Bremen in der Zentrale Bescheid, damit die wissen, dass wir jetzt gerade nicht per Telefon, sondern nur per Funk zu erreichen sind. Und dann fahren wir einfach los.
Losfahren. Du hast ja gesagt, die Anfänge waren logischerweise, dass die Menschen mit Ruderbooten unterwegs waren. Das ist ja auch sehr zeitraubend. Und heute seid ihr aber richtig flott unterwegs, ne? Wir haben in Bremerhaven die Hermann Rudolf Meyer liegen, oder ihr habt die da liegen an der Station mit Tochterboot im Huckepack. Wie erreichen euch denn überhaupt die Notrufe?
Also das ist unterschiedlich. Der offizielle Alarmierungsweg wäre jetzt über MRCC Bremen. Die Zentrale ist ja in Bremen und da ist auch das Marine Rescue Coordination Center.
Ja.
Um es mal international auszudrücken. Und die nehmen dann Notrufe auf, sei es per Telefon oder per Funk. Die haben überall an der Küste Funkrelaisstationen, mit denen sie das dann nach Bremen weiterleiten.
An der kompletten deutschen Küste oder nur Nordseeküste? Oder?
An der kompletten deutschen Küste.
Okay. Mhm.
Wenn wir jetzt aber an Bord zum Beispiel auch über Kanal 16, das ist der allgemeine Notrufkanal, schon hören, dass da einer nach Hilfe ruft und wir hören einfach zum Beispiel, der kommt ganz klar rein. Normalerweise, je weiter jemand weg ist, desto verrauschter wird's. Wenn wir schon hören, der kommt ganz klar rein oder der beschreibt irgendwie was, was wir hier auch aus unmittelbarer Umgebung kennen, dann passiert's auch durchaus schon mal, dass wir den Dampfer, also den Kreuzer selber schon bereit machen und dass wir dann teilweise schon losfahren, bevor Bremen dann bei uns anruft. Also das habe ich schon mehrmals erlebt, dass wir schon auf dem Weg waren und dann von MRCC Bremen der Anruf kam, so, ja, wir hätten dann einen Job für euch. Ja, wissen wir, der und der, wir sind schon auf dem Weg.
Super. Da seid ihr also richtig schnell unterwegs. Dauert das ein bisschen, bis so ein Schiff dann losfahren kann, bis Maschinen warm gelaufen sind oder wie läuft das dann?
Also ich sag mal, je nachdem, wie drängend es ist, schaffen wir es durchaus in 3 Minuten auszulaufen.
Wahnsinn.
Ja, wenn gerade noch einer auf Toilette ist, kann es auch mal 5 Minuten dauern. Wir haben grundsätzlich eine Vorwärmung in der Maschine, damit wir auch theoretisch sofort Vollgas geben können. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir mit unserem Kreuzer hier einmal durch Bremerhaven durchbrettern, dann machen wir auch ordentlich Welle und ja, wenn da ein paar kleinere Fahrzeuge unterwegs sind, die finden das dann auch nicht gut. Das ist dann immer so ein bisschen Abwägung. Ein Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn, der kann ja auch nicht einfach mit 120 Sachen durch die Innenstadt fahren. Wenn es jetzt wirklich sehr drängend ist, dann gehen wir über den Bremerhaven-Weser-Traffic und sagen da, dass wir jetzt Vollgas fahren müssen. Und dann müssen die versuchen, alle anzufunken und Bescheid zu geben, Vorsicht, da fährt jetzt einer mal mit Vollgas durch.
Mhm.
Ansonsten, wenn zum Beispiel so ein Fall ist, dass jemand bei ablaufend Wasser irgendwo festgekommen. Das ist in der Regel kein zeitlich drängender Auftrag. Dann versuchen wir schon mit der gebotenen Rücksichtnahme dahin zu fahren. Natürlich schon
zügig, aber nicht.
Aber das ist dann
rücksichtslos, ja.
Das ist dann jetzt kein Kamikaze-Einsatz.
Ja, festgefahren, das heißt, er ist auf Grund gelaufen dann, oder? Bei ablaufendem Wasser oder?
Ja, das.
Oder geträumt und ist auf den Sandbank gelaufen.
Was jeweils dazu geführt hat, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Also das kann von dem Fischer sein, der dann irgendwie ein Netz in den Propeller bekommen hat. Oder das kann dann ja auch mal Maschinenausfall sein oder Steuerfehler sein. Oder ja, sich einfach verfahren haben. Da kann es ganz unterschiedliche Gründe für geben. In der Regel, ja, ablaufend Wasser. Hier in der Nordsee, hier in Bremerhaven haben wir auch gerne mal 4 Meter Tidenhub und mehr.
Wow, das ist schon eine Menge, ja.
Ja, das heißt, dass man kann an einigen Stellen bei Hochwasser sehr bequem noch durch die Gegend fahren. Und wenn dann plötzlich das Wasser wegläuft, dann ja, kann es auch mal passieren, dass es an genau der Stelle plötzlich richtig trocken wird. Ja, gerade wenn man sich nicht auskennt oder wenn man zum Beispiel, wenn man sonst nur in der Ostsee unterwegs ist, wo es kaum Tidenhub gibt, also da sprechen wir wirklich nur von Zentimetern, dann kann einen das schon mal überraschen.
Ja, man sagt ja auch ein bisschen despektierlich, die Badewanne, die Ostsee. Ja, es ist schon wichtig, das Revier, also das Seefahrtsgebiet genau zu kennen und sich die Karten auch einzuprägen und nicht einfach zu sagen, oh, ich habe jetzt Urlaub und ich lasse mich hier treiben. Wir haben hier Berufsschifffahrt mit riesigen Schiffen, Kreuzfahrtschiffen, Containerschiffen und so ein kleines Sportboot. Ja, ist wie eine Nussschale dann, ne?
Also erstmal möchte ich nur sagen, die Ostseefahrer haben bestimmt auch ganz nette Sachen, die sie über uns sagen.
Bestimmt, ich bin ganz sicher.
Ja, also grundsätzlich sollte man sich immer vorher das Gebiet angucken, durch das man durchfahren möchte. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Bremerhaven, also überhaupt das ganze Wattgebiet, das ist unglaublich veränderlich. Regelmäßig machen wir Kontrollfahrten ins Revier, um zu gucken, kommen wir durch die Rinne doch durch oder hat sich da was verschoben. Ich habe das durchaus auch mal erlebt, laut Seekarte wären da 7,70 Meter Wassertiefe gewesen.
Ja.
Da hatte ich dann noch 10 Zentimeter.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, doch. Und wie sich später herausgestellt hatte, war nebenan die Sandbank, die in der Karte stand, die hatte sich komplett verschoben. Eigentlich hätte ich da noch 30 Zentimeter haben dürften. Da waren zum selben Zeitpunkt 10 Meter Wassertiefe.
Ja, das, da merkt man, ja, wie veränderlich und wie gefährlich das dann auch sein kann. Ne?
Gerade nach jedem Winter, nach Stürmen, verändert sich jede Menge im Wattgebiet. Und wenn man das nicht regelmäßig abfährt, dann hat man das vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Je nachdem, was für Wetterlage gerade ist, muss man dann halt eben 12 Stunden warten und dann ist das Wasser wieder da und dann kann man schön weiterfahren. Wenn es jetzt natürlich richtig ungemütlich wird, kann auch sowas gefährlich werden und dann ist es schon mal besser, wenn der Seenotkreuzer nebenan schon mal wartet und einen dann nach Möglichkeit sogar in Schlepp nimmt.
Ja, wenn man an Wasser und Meer denkt, dann denkt man in erster Linie an schöne Momente und an Freizeit und Urlaub. Aber wenn ihr los müsst, ist ja oft übelste See. Also hohe Wellen, Sturm, Regen, schlechte Sicht, nachts, das kommt ja alles noch dazu, ne?
Also unser Motto lautet, wir fahren raus, wenn andere reinfahren.
Ja,
das oder wenn andere es nicht mehr schaffen, reinzufahren. Wir werden auch immer wieder gefragt, so bis zu welchen Bedingungen könnt ihr denn noch losfahren?
Also ja.
Wir fahren grundsätzlich immer erstmal los. Normalerweise ist bei der Mannschaft früher Schluss als beim Schiff. Das hält ein bisschen mehr aus als wir. Das bedeutet natürlich für uns, dass wir auch immer abwägen müssen, so können wir jetzt vor Ort noch was tun? Hat das hier noch Sinn und Zweck oder gefährden wir uns gerade selbst?
Ja.
Die größte Gefahr, die es für uns gibt, ist eigentlich, wenn wir in Seenot geraten, weil wer kommt, um uns zu helfen, wenn wir in Seenot geraten? Da müssen wir darauf hoffen, dass die Kollegen dann noch schaffen, unter den Bedingungen, in denen wir schon in Seenot geraten sind. Für uns gilt grundsätzlich natürlich auch, Eigenschutz geht vor Fremdschutz. Aber wenn wir nicht losfahren, wer dann? Darum versuchen tun wir es immer.
Du sagst Kollegen, mit wie viel Mann Besatzung seid ihr an Bord?
Also bis auf 2 Ausnahmen sind die, ist jetzt etwas kompliziert, nein. Also die Hermann Rudolf Meyer ist so wie die meisten Kreuzer mit 4 Personen besetzt.
Ja.
24/7. Ja, zwischendurch geht auch mal je nach Station einer einkaufen, wenn es da Einkaufsmöglichkeiten gibt. Aber grundsätzlich sind wir immer zu viert an Bord und fahren auch zu viert raus.
Ja.
Das hat den Hintergrund, auf dem Kreuzer selber muss immer einer bleiben, der den Kreuzer fahren kann. Es muss immer einer auf dem Kreuzer bleiben, der die Maschinen bedienen kann. Und dann noch 2 fürs Tochterboot.
Da bleibt ja keiner mehr über. Wer soll denn da noch retten? Einer fährt, einer ist unten, 2 sind beim Tochterboot.
Naja, also wenn das Tochterboot losfährt, einer fährt das Tochterboot, der andere kann dann vom Tochterboot aus retten. Oder wenn wir direkt vom Kreuzer aus arbeiten und bleibt das Tochterboot drin, dann haben wir 2 Mann an Deck. Jetzt gibt es Situationen, das ist aber auch von Station zu Station unterschiedlich. Stichwort föderales System. Wenn wir in Bremerhaven zum Beispiel wissen, dass wir in medizinischen Einsatz kommen, also da ist jemand krank geworden oder da ist jemand verletzt, dann haben wir die Möglichkeit, in Bremerhaven Bescheid zu sagen, dann bekommen wir einen von den Notärzten samt Sanitäter.
Ja, der kommt zu euch an Bord.
Der kommt zu uns an Bord und dann fahren wir mit dem raus. Also zusätzliche helfende Hände sind immer gut, wobei wir da immer ganz vorsichtig so mit 50% Ausfallquote aufgrund von Seekrankheit rechnen. Das ist aber ein Luxus, den leider nicht alle Stationen haben. Also mit Bremerhaven und dem Rettungsdienst da klappt das sehr gut. Ich weiß von anderen Stationen, wo das dann nicht klappt, dann heißt ja und Versicherungsschutz und eigentlich sind wir da ja gar nicht für zuständig und holt ihr erstmal den Patienten, bringt ihr ihn erstmal an Land und dann schauen wir von da aus weiter. Das ist natürlich eigentlich so der Super-GAU. Wir versuchen teilweise auch schon zusätzlich noch mit Freiwilligen zu fahren, wenn die gerade Zeit haben und in der Nähe, weil auch da je mehr helfende Hände an Bord, desto besser.
Ja.
Aber grundsätzlich fahren wir mit 4 Mann eigentlich los. Oder auch Frauen.
Hat jeder Kreuzer auch ein Tochterboot?
Ja, das ist eigentlich so die Unterscheidung zwischen unseren SRBs, den Seenotrettungsbooten, die in der Regel komplett mit Freiwilligen besetzt sind.
Ja.
Die nächste wäre die Emil Zimmermann in Fedderwattersiel.
Mhm.
Die Kreuzer sollen rund um die Uhr mit hauptamtlichen Seenotrettern besetzt sein. Manchmal sind da auch noch mal ein paar Freiwillige dazwischen.
Ja.
Gerade so um Krankheit, Urlaub, Lehrgänge auch auszugleichen. Und in der Regel macht das auch sehr viel Spaß, noch mal zusätzlich mit Freiwilligen zu fahren. Da muss man dann natürlich auch jeweils gucken, so kann ich den jetzt schon als 4. Mann mitnehmen?
Ja, klar.
Oder die, oder was ich ja gerade schon erwähnt habe, gerade so am Anfang sagen wir auch so, wir fahren jetzt zu 4 mit 4 Festangestellten raus und noch einem Freiwilligen zusätzlich, damit die auch mal Erfahrung sammeln können. Es gibt jetzt auch noch zum Beispiel die Hermann Marweder auf Helgoland, die ist mit ein paar Leuten mehr besetzt, aber der Kreuzer ist mit 44 Meter länger auch ein bisschen größer als die Hermann Rudolf Meyer.
Wie lang ist die?
23,1 Meter.
Oh ja, das ist ja dann ganz klein dagegen.
Ja, von der Hermann Marwede sagen wir auch immer, die haben noch den Ballsaal mit an Bord. Hat den Hintergrund jetzt für eine Großlage, wie zum Beispiel vor 1,5 Jahren die Kollision von der Verity, da vor Helgoland. Für sowas ist es natürlich gut, wenn wir auch ein größeres Schiff dabei haben, das im Zweifelsfall auch mehr Patienten aufnehmen kann, das ja einfach ganz andere räumliche Kapazitäten hat. Hat natürlich wiederum den Nachteil, so ein 23 Meter Kreuzer ist ganz anders manövrierfähig als jetzt so ein 44 Meter Schiff.
Also ich glaube, ich hätte schon Angst, wenn ihr bei hoher See dann zum Containerschiff gerufen werdet und dann liegt ihr daneben mit 23 Metern Länge. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ihr seid schon alle sehr, sehr mutig, ne?
Ja, man...
Nimmst du mich an, das Lob.
Danke, danke. Ja, also das muss man sich natürlich im Klaren sein, wenn man in der Seenotrettung anfängt. Das kann prinzipiell auch gefährlich werden. Wir versuchen mit ganz viel Training und Übungen die Gefahren möglichst zu minimieren. Wir haben eine sehr gute Ausrüstung. Wir bekommen auch in der Regel immer schnell Ersatz, wenn irgendwas mal kaputt geht oder so nicht funktioniert. Und die Seenotrettung entwickelt sich ständig weiter. Das heißt, wenn man sieht, okay, da muss mal baulich was geändert werden, dann passiert das bei uns auch und die Schiffe werden entsprechend weiterentwickelt. Witzigerweise, also bevor ich in der DGZRS angefangen habe, war ich im Lotsenversatz und das hieß, da bin ich regelmäßig 5, 6, 7, 8 Mal am Tag mit einem 15 Meter Boot gegen so ein 400 Meter Containerschiff gefahren.
Stimmt, da muss man dann ja auch noch hochklettern.
Ja, das durfte dann der Lotse machen. So ein Riesenschiff, zumindest wenn das jetzt nicht in voller Fahrt unterwegs geht. So ein Riesenschiff ist die ersten Male, wo man da ranfährt, ist das einfach, man fährt gegen so eine riesige Wand. Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, weiß man eigentlich, okay, das ist jetzt eigentlich ein sehr sicherer Punkt, weil der macht gut Lee. Heißt, der schirmt einen auch so ein bisschen vom Wetter ab und da kann man einfach so rankommen und den macht man auch nicht kaputt. Da muss man eigentlich nur auf sein eigenes Fahrzeug aufpassen, aber man hat eigentlich immer eine sichere Schulter, wo man sich gegenlehnen kann. Haarig wird's, wenn man mit anderen kleinen Fahrzeugen zu tun hat, weil die springen genauso auf den Wellen hin und her wie ein Seenotkreuzer.
Ja.
Oder ja, tendenziell auch ein bisschen anders. Also wenn man jetzt an Fischkotter zum Beispiel ranfährt, die sind in der Regel deutlich schwerer als die Seenotkreuzer. Das heißt, die bewegen sich im schweren Wetter anders als der Seenotkreuzer und da ist es...
Stimmt, das ist ja nicht wie beim Tanzen in Einklang, sondern kann da auch wirklich mal hakeln.
Genau das kann passieren und da muss man dann wirklich gucken, wie fahre ich da jetzt am besten ran.
Vor allem, wenn die dann vielleicht auch noch manövrierunfähig sind oder so, ne? Was du sagtest, vielleicht ein Netz in der Schraube. Staub oder Maschinenausfall, was auch immer alles passieren kann.
Genau. Oder was auch ein großes Problem sein kann, ist, wenn der einen Ruderklemmer hat. Heißt, das Ruder steht in einem gewissen Winkel ab und lässt sich nicht bewegen.
Ja.
Das heißt, wenn ich anfange, den jetzt hinter mir herzuziehen, dann wird er einfach erstmal versuchen, eine Kurve zu machen.
Ach,
dann
muss ich ein bisschen, ja.
Dann muss ich die ganze Zeit vorne gegensteuern, damit der halbwegs auf Kurs bleibt.
Ja.
Ich meine, in der ARD-Doku gab es ja auch mal so einen Fall, wo sie versucht haben, einen hinter sich herzuziehen, der dann wild hinter den Kollegen hin und her schlingerte. Sowas ist sehr herausfordernd.
Ja, das glaube ich. Wie wird man denn eigentlich Seenotretter? Was muss ich mitbringen, um bei euch arbeiten zu können?
Also erstmal natürlich eine körperliche Eignung.
Ja.
Jeder, der auf dem Wasser arbeitet, braucht eine sogenannte Seediensttauglichkeit. Das ist eine Untersuchung. Da wird geguckt, so ja, sind noch alle Gliedmaßen dran. Farbenblindheit ist auch schlecht in der Seenotrettung. Ja, also da wird so ein bisschen medizinisch abgeklappert. So kann man die Person jetzt guten Gewissens auf dem Schiff arbeiten lassen.
Ja.
In meinem Fall, ich habe schon ein gewisses Vorwissen mitgebracht. Also ich habe in Bremen mein großes Patent gemacht für die große internationale Fahrt, habe da auf Containerschiffen angefangen, bin dann aus familiären Gründen in die kleine Fahrt gegangen, unter anderem halt Lotsenversatz. Dann wollte ich halt gerne mal etwas wirklich Sinnvolles machen und bin dann so ein bisschen in die Seenotrettung, also was kann
so
Sinnvolleres
geben.
So einen
Lotsen an Bord zu bringen ist ja auch sinnvoll, ne?
Ja, natürlich.
Das heißt, ich muss ein Patent haben, um bei euch arbeiten zu können?
Eigentlich nicht. Also man kann auch tatsächlich komplett als Quereinsteiger bei uns anfangen. Man bewirbt sich. Ich habe ja schon erzählt, es gibt die Seenotretterakademie mit dieser zweijährigen Ausbildung. Da muss eigentlich jeder durch, egal wie viel Vorkenntnisse er mitbringt.
Mhm.
In diesen 2 Jahren macht man dann, wenn man das nicht schon mitbringt, entweder ein nautisches oder ein technisches Patent.
Mhm.
Und je nachdem wird man dann entweder Fuhrmann oder Maschinist.
Fuhrmann ist praktisch, was wir Kapitän nennen würden auf anderen Schiffen.
Ja, wir unterscheiden ja noch zwischen den fahrenden und den nicht fahrenden Fuhrmann.
Okay.
Der nicht fahrende ist in dem Fall quasi Matrose, beziehungsweise fährt dann das Tochterboot und der fahrende fährt den Kreuzer. Das ist bei uns das, was Kapitän ist.
Mhm.
Ja, und dann haben wir halt noch in der Regel den fahrenden Maschinisten an Bord und dann hoffentlich noch einen nicht fahrenden. Das ist so die Idealbesetzung.
Ja.
2 Nautiker und 2 Techniker an Bord, falls einer ausfällt, hat man immer noch Backup.
Ja.
Wenn man jetzt aber überhaupt kein Patent oder so mitbringt, dann macht man das im Zuge dieser 2-jährigen Ausbildung. Da gehört 4 Praxis an Bord zu. Also die meiste Zeit wird man einer Station zugeordnet. Also das kann auch mal wechseln. Patent, wenn man es nicht schon mitbringt. Eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, wenn man das nicht schon mitbringt. Die dauert auch 3, 3,5 Monate. Das war zum Beispiel für mich komplett neu.
Ja.
So ein bisschen Bordmedizin hat man auch, weil in der Regel auf den großen Containerschiffen fährt kein Schiffsarzt mit.
Ja.
Und wenn in der Mitte des Atlantiks was passiert, hat man ein schlaues Buch und funkärztlichen Dienst und eine große Apotheke.
Der Albtraum.
Ja, da.
Zumindest für die oder den Betroffenen.
In der Situation steckte ich leider auch schon.
Wirklich?
Da, ja.
Oh ja.
Also mir ist das mal natürlich in der Mitte vom Atlantik passiert. Da hatte ich dann plötzlich 5 cm Metall im Bein stecken.
Oh nein.
Ist letztendlich alles glimpflich ausgegangen. Ich erinnere mich aber noch, wie ich im Bordhospital saß oder vielmehr lag und Kapitän, erster und dritter Offizier auf mich raufguckten und der Kapitän direkt gesagt hat, ja, also müsste ja genäht werden. Also ich nähe das nicht. Erster Offizier, ja, ich auch nicht. Dritter Offizier, ja, ich auch nicht. Die gucken mich alle an. Möchtest du das selber nähen? Da war ich noch Kadett. Ich sag, wie soll ich denn da rankommen und überhaupt? Ja, das müsste dann der 2. Offizier. Der? Nee, der bitte auch nicht. Ist aber letztendlich alles glimpflich ausgegangen.
Hast du das selber genäht?
Nein, erst war die Idee, wir desinfizieren dir das jetzt schön mit Jod und verbinden das und packen da immer wieder Jod drauf. Viel hilft viel.
Okay.
Selbst der ukrainische Offizier war überrascht, wie gut ich fluchen konnte, als er mir da mit Jod angefangen hat.
Oh, Gott.
Ich kann es nicht empfehlen. Ich habe mir dann später auch bestätigen lassen, nein, Jod gehört eigentlich nicht in eine offene Wunde. Das gehört höchstens drumherum. Das hat ein bisschen länger gedauert, ist aber am Ende alles zugewachsen. Jetzt habe ich eine schöne Narbe, die mich daran erinnert, dass man in der Werkstatt immer aufpassen sollte, wie man sich bewegt.
Wow.
Keine bleibenden Schäden.
Stimmt, das kann ich bestätigen. Du bist ja aufrechten und flotten Ganges ins Studio gekommen.
Danke, danke, ja. Aber damit wir halt in so eine Situation nicht geraten, ich habe ja schon gesagt, wenn man auf dem Schiff arbeiten will, das ist grundsätzlich so, braucht man eine Seediensttauglichkeit. Das heißt, man sollte eigentlich keine chronischen Vorerkrankungen oder Wehwehchen mitbringen. Das ist bei uns aber oder in unseren Einsätzen ja leider nicht immer so. Also gerade in der zivilen Schifffahrt oder auch in der Fahrgastschifffahrt, die Leute, die da mitfahren, können durchaus mit Vorerkrankungen an Bord gehen. Und wenn wir jetzt zu einem Arbeitsunfall auf einem kommerziellen Schiff kommen, das kann ja auch alles Mögliche sein. Schiffe sind gefährliche Arbeitsplätze. Von Quetschungen bis Amputationen kann da grundsätzlich auch alles dabei sein.
Um Gottes Willen.
Ich habe ja schon eingangs erwähnt, wenn wir wissen, dass wir einen medizinischen Einsatz fahren, dann versuchen wir in der Regel von Landseite auch immer noch Leute mit medizinisches Personal mitzunehmen. Zum einen
Das sind ja wertvolle Minuten und Stunden. Also wenn ihr den dann geborgen habt oder die geborgen habt, wieder zurück an Land, da wäre es ja schon gut, wenn da was passiert, ne? Eine medizinische Versorgung.
Wir können da ungefähr so viel machen wie jeder Krankenwagen. Also wir haben Defibrillator an Bord, wir haben Sauerstoff an Bord, wir können auch beatmen an Bord automatisch. Ja, grundsätzlich bei solchen Sachen. Also der Königsweg für uns ist eigentlich, wir hören medizinischer Fall, rufen direkt oder noch besser, Bremen kümmert sich darum, dass schon Notarzt und Sanitäter zu uns auf dem Weg sind.
Ja.
Das sind dann vielleicht noch 2-3 Minuten länger, die wir im Hafen warten, aber dafür haben wir direkt einen Arzt an Bord, fahren dann hin zur Unglücksstelle, übernehmen dort den Patienten und der Arzt kann den oder die Ärztin kann den Patienten so weit stabilisieren, dass wir dann eine Medi-Evac per Helikopter durchführen können. Und dann dauert es vielleicht nochmal 10, 20 Minuten und der Patient ist tatsächlich im Krankenhaus. Realität sieht anders aus. Also oft genug wissen wir nicht, dass wir einen medizinischen Einsatz fahren. Das passiert ja zum Glück nicht so häufig, aber das ist auch nicht immer vorher klar. Dann haben wir teilweise noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann fliegt uns mal ein Arzt hinterher. Ist aber auch nicht immer gegeben, dass das klappt. Oder auch wenn wir einen Arzt dabei haben, wenn jetzt das Wetter ein bisschen ruppiger wird, wir versuchen auch da mit den Notärzten eine sogenannte Seegewöhnung zu machen. Das heißt, die fahren auch mal bei uns mit. Aber auch da kann es natürlich sein, gerade in der Stresssituation, dann sitzen Sanitäter und Arzt da an der Schüssel und da kommt alles raus, was sie den ganzen Tag über gegessen haben. Im besten Fall kann der Arzt dann vielleicht noch an einen von uns an Bord mit Rettungssanitäter-Ausbildung Anweisungen geben, was wir mit dem Patienten machen sollen. Auch das hat in der Vergangenheit aber nicht immer geklappt. Da musste man sich selber helfen und auch dann ist immer noch das Problem Königsweg, wie gesagt, das Helikopter.
Ja.
Je nach Wetterlage.
Wollte ich gerade sagen, ist ja auch nicht so gegeben, dass das immer funktionieren kann.
Und auch Helikopter haben natürlich nur eine begrenzte Kapazität. Und beispielsweise, wenn jetzt auf dem Passagierschiff was passiert, dann hat man plötzlich deutlich mehr Patienten, als man jetzt Bergekapazität auf dem Helikopter hat. Passiert zum Glück eher selten, aber das muss man immer im Hinterkopf behalten. Was man zum Beispiel auch in der Rettungssanitäter-Ausbildung lernt, ist ein sogenannter Mannfall, Massenanfall von Verletzten. An Land oder ich sag mal jetzt in ländlichen Gebieten kann man ganz schnell einen Mannfall haben, wenn man da nur einen Krankenwagen im Gebiet hat und zwei Autos stoßen gegeneinander, beide voll besetzt.
Ja.
8 Patienten, ein Krankenwagen. Die Idee ist eigentlich ein Krankenwagen pro Patient.
Ja.
Dann muss man erstmal gucken, okay, wie stabilisiere ich jetzt die Patienten? Da wird dann auch nicht geguckt, so wer schreit am lautesten, sondern wer braucht jetzt wirklich am dringendsten Hilfe.
Ja.
In der Innenstadt hat man natürlich deutlich mehr Kapazitäten, aber wenn da jetzt zum Beispiel ein Bus verunglückt, dann hat man auch ganz schnell einen Mannfall. Auf dem Wasser kann es auch mal dauern, dass wir eine 2-stündige Anfahrt haben und wenn wir dann 3 Patienten haben, dann sind wir auch automatisch in der Mannflage.
Ja.
Ich habe ja schon erwähnt, einer fährt den Kreuzer, ein zweiter muss sich um die Maschinen kümmern. Heißt, man hat im Idealfall noch 2 an Bord, die 2 weitere Retter an Bord, die hoffentlich beide auch schon den Retzern haben, Rettungssanitäter. Und dann müssen die sich zu zweit erstmal um 3 Patienten kümmern.
Du hast gesagt, Fedderwardersiel ist die nächste Station auf der anderen Weserseite. Und auf unserer Weserseite, wo ist die nächste?
Ja, dann
Cuxhaven?
Muss man schon bis nach Cuxhaven weiterfahren.
Und wenn jetzt was passiert, sagen wir zwischen hier, Helgoland, Cuxhaven, so ziemlich in der Mitte, rücken dann 3 Stationen gleichzeitig aus, wenn schon klar ist, es ist wirklich was Dramatisches?
Im Zweifel, also das ist natürlich immer eine Abwägungssache, die Bremen dann treffen muss.
Ja.
Aber im Zweifelsfall werden auch mehrere Einheiten. Gerade bei einer langen Anfahrt muss man immer damit rechnen, solange man Kontakt zum Havaristen halten kann, zum Beispiel über Funk, und der noch seine Position durchgeben kann. Wunderbar.
Ja.
Wenn jetzt nach einer Stunde der Funk abreißt und es ist aber noch eine Stunde Anfahrt, zum Beispiel bei wirklich schlechtem Wetter.
Ja.
Dann muss man halt auch damit rechnen, dass sich der Havarist innerhalb dieser Stunde, der bleibt ja nicht vor Ort. Der wird dann sonst wohin, der wird sonst wohin vertrieben. Das heißt, wenn die Einsatzkräfte dann tatsächlich vor Ort sind, dann haben wir keinen Einsatzort, dann haben wir erstmal ein Suchgebiet. Und je mehr Einheiten man in einem Suchgebiet hat, desto schneller kann man das absuchen.
Ja.
Heißt, man bildet dann Suchverband. Da versuchen wir auch Behörden, Freizeitschiffe, kommerzielle Schiffe noch mit einzubinden, wenn da jemand vor Ort ist und helfen kann. Da ist natürlich auch die Abwägung, wenn wir hier irgendwie schon 3 Meter See haben und da kommt eine Yacht lang gefahren oder da ist ein Passagierdampfer, der jetzt auch irgendwie nur versucht, in den Hafen zu kommen mit Passagieren an Bord, dann lassen wir den ziehen. Trotzdem, wenn es möglich ist, da irgendwie noch zusätzliche Einheiten dazu zu holen, dann bilden wir einen Suchverband, versuchen strukturiert dieses Suchgebiet einmal abzufahren, um dann den Havaristen möglichst schnell zu finden.
Was habt ihr noch für Einsätze? Also du hast ja erst auch schon erzählt, dass sich unser Meeresgrund hier durch den Tidenhub ständig verändert und so. Wir haben ja das Wattenmeer vor der Haustür. Da geraten ja auch jährlich mehrere Menschen dann in Not. Da habe ich aber keinen Funk, da habe ich gar nichts. Wie erreiche ich euch denn dann? Oder wie macht man dann als Betroffener auf sich aufmerksam? Das ist doch auch euer Einsatzgebiet, oder? Jetzt nicht unbedingt hier von Bremerhaven, aber von der DGZRS, oder?
Ja, tatsächlich, also Wattrettung jetzt zum Beispiel für Wattwanderer ist auch ein Thema. Man kann uns auch telefonisch erreichen, solange man da draußen Netz hat. Also grundsätzlich erstmal an der Stelle nicht einfach ins Watt rennen.
Genau, es ganz, ganz, ganz wichtig.
Es gibt Wattführer. Die Wattführer, die hier Führungen im Watt machen, die melden sich in der Regel bei uns auch an beziehungsweise ab. Sagen Bescheid, kennen sich erstmal grundsätzlich im Watt aus und wissen, wo es sicher ist. Und wissen auch so, muss ich Handy mitnehmen, muss ich jetzt Funkgerät mitnehmen an der Stelle oder Satellitentelefon. Teilweise werden wir auch über die normale 110-112 alarmiert. Da kann man auch anrufen, dann sollte man bitte möglichst auch am Anfang schon sagen, ich bin hier im Watt. Überhaupt grundsätzlich eine Ortsangabe ist somit das Wichtigste, was man bei einem Notruf sagen kann, weil wenn man erstmal überhaupt weiß, wo man hinfahren muss, kann man vor Ort im Zweifelsfall immer noch nachordern.
Genau.
Ansonsten die beste Beschreibung, was jetzt genau das Problem ist, hilft halt eben nicht, wenn man nicht weiß, wo man die Hilfe hinschicken muss.
Ja.
Teilweise wurden und werden wir auch von aufmerksamen anderen Personen auf dem Wasser oder auch teilweise in der Luft informiert. Vor anderthalb Jahren zum Beispiel hat uns ein Helikopter angefunkt über ein Sportboot, das in der Nähe von einem Windpark geankert hatte. Und der Helikopterpilot konnte jetzt keinen direkten Kontakt mit denen aufnehmen, wunderte sich aber, ja, wieso ankern die denn an der Stelle? Wir sind hingefahren, haben dann festgestellt, die hatten Maschinenschaden. Es war schlechtes Wetter im Anmarsch, die hatten da zum Glück noch den Anker rausgebracht. Das Schiff war allerdings in einem sehr schlechten Zustand.
Ja.
Also tatsächlich ist denen beim Versuch zu ankern erstmal das Ankerspiel rausgerissen.
Ach du liebes Bisschen.
Dann hatten sie es noch geschafft, die Kette an der Klampe an der Backbordseite, meine ich, zu sichern.
Oh nein.
Ja, als wir dann dahin gefahren sind, war dann auch die Frage, ja, warum haben sie nicht versucht, schon früher auf sich aufmerksam zu machen? Ja, Funkgerät haben wir nicht und mein Handy, ich habe hier irgendwie kein Netz. Also wir konnten am Ende, das waren 2 Personen und ein Hund, an Bord, die konnten wir retten. Bei dem Versuch noch das varierte Fahrzeug abzuschleppen, haben wir den nach und nach alle Klampen rausgerissen. Also es war einfach in einem sehr schlechten Zustand.
Geisterschiff.
Am Ende mussten wir es dann ziehen lassen. Auch da föderales System. Wir haben dann halt Traffic Bescheid gesagt und gesagt, so, gib mal bitte eine Warnung raus, da treibt ein Boot, ja, könnt ihr das nicht abschleppen. Nee, wir haben nichts mehr, wo wir da anfassen können. Da müsste jetzt mal irgendwie ein Bergeschiff kommen und die auf, ja, ja, wen sollen wir denn da losschicken? Wissen wir jetzt gar nicht wegen Zuständigkeiten. Ja, wir haben jetzt 2 Havaristen bei uns an Bord. Für die sind wir jetzt zuständig. Wir machen ja eigentlich Menschenrettung. Sachrettung kommt dann, wenn es passt. Und zwar natürlich auch für die beiden eine schwere Entscheidung zu sagen, okay, wir verlassen jetzt den Havaristen. Ein Grund übrigens, warum wir meistens versuchen abzuschleppen. Es ist in der Regel sicherer, als die Leute übersteigen zu lassen. Und auch das lernt man, Menschen in Notsituationen verhalten sich nicht immer rational. Heißt, wenn wir den Leuten dann erklären müssen, so, wir müssen sie jetzt leider von ihrem Boot runterholen und sie lassen jetzt mal bitte ihren Besitz, ihr Hab und Gut, was sie hier haben, das lassen sie jetzt bitte an Bord. Ich hatte da mal eine sehr interessante Begegnung mit einem Passagierdampfer, wo die Frau wieder auf den Passagierdampfer raufklettern wollte, weil sie es nie, ihre Rollkoffer nehmen wir nicht mit.
Ja, das ist eine Stresssituation, da reagiert man nicht mehr logisch.
Dann, das darf man den Menschen dann in dem Augenblick auch nicht übel nehmen, aber da muss man halt auch immer mit rechnen, die Leute verhalten sich dann leider nicht immer rational, dann muss man auch manchmal etwas lauter und deutlicher werden. In dem Fall, die beiden Havaristen da an Bord haben das relativ schnell eingesehen, dass wir sie jetzt vom Bord nehmen, solange es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt. Der Seegang nahm zu, wir hatten noch eine Klampe, an der haben wir uns einmal rangezogen. Der eine hatte dann noch an seinen Hund gedacht. Als wir die dann an Bord hatten, fiel denen dann plötzlich noch ein, ah, unsere Handys und unsere Portemonnaies, die hätten wir noch drüben. Ja. Wir sind dann noch einmal rangefahren, dann durften sie sich das nochmal angucken. Wir haben dann ziemlich deutlich gemacht, also wenn sie da jetzt nochmal rüberspringen wollen, bitte. Wir können es nicht empfehlen und wir wissen auch nicht, wie wir jetzt nochmal rankommen, um sie da runterzuholen. Wollen sie das wirklich? Hat dann zum Glück nur ein paar Sekunden gedauert. Da haben die dann entschieden, ja, so wichtig ist das jetzt auch nicht.
Ja, das Leben geht vor. Lasse, das ist total spannend, sehr dramatisch, sehr bedrohlich. Ich bin so froh, dass es die DGZRS gibt, für eure Arbeit. Sehr dankbar. Ich bin sehr beeindruckt, dass das alles aus Spenden finanziert möglich ist. Wir werden in den Shownotes auch nochmal eure Kontaktdaten angeben. Also wer spenden will, herzlich gerne.
Bitte gerne, danke.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Studio warst.
Hat mich gefreut.
Tschüss.
Tschüss.
So, und wenn ihr jetzt wirklich mal die Hermann Rudolf Meyer, das Seenotrettungsschiff der DGZRS, sehen wollt, die liegt am alten Vorhafen 12. Das ist beim Weserstrandbad vorbei am Lotsengebäude.
Ja, und im Grunde genommen ist das nur ein Katzensprung entfernt von der Elbe 3, die ja im alten Hafen liegt. Und das lädt eigentlich ein zu einem schönen Spaziergang im Museumshafen. Und man kann ganz bequem dann rüberspazieren zum Weserstrandbad und dort das Treiben am Strand und auch auf dem Wasser beobachten.
Und ein Besuch im Deutschen Schifffahrtsmuseum darf natürlich auch nicht fehlen.
Natürlich.
Los geht's, macht euch auf die Socken.
Tschüss.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.